MENA Watch, der Talk.
Dr. Samuel Schiedem, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass unser Interview heute stattfinden kann. Du bist studierter Philosoph und zwar in Heidelberg hast du studiert. Du arbeitest unter anderem für die Stiftung Topographie des Terrors und zwar dort im Bereich interkulturelle Bildung, bist Repräsentant von Yad Vashem, der Internationalen Schule für Holocaust-Studien in deutschsprachigen Ländern und hast verschiedene Bildungsprogramme für jüdisch-muslimische Beziehungen und Erziehung zum Frieden erarbeitet. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich weiß nicht, was noch aktuell ist.
Das ist ein kleiner Ausschnitt.
Ja, genau. Aber das nur, um dich so ein bisschen einzuführen. Das Interessante daran ist ja dein Hintergrund. Du bist geboren in Israel, in Isfahan, richtig?
Isfahan, ja.
Und das ist ein biblischer Ort in Berg Mel. Und da gibt es eben außer der drusischen Minderheit, die da sehr vertreten ist, eben auch andere Religionsgruppen, Christen, Muslime, Buddhisten und du so hast mir sogar gesagt, messianische Juden.
Ja, auch.
Ja.
Wir haben alle.
Interessant.
Und wir sind dann das neue Jerusalem sozusagen.
Ja, genau, im Norden. Und da ist die Frage, gab es zwischen den Drusen und dir persönlich und diesen anderen Gruppen denn wirklich Kontakte? Weil das ist ja in Israel nicht immer der Fall. Die Juden und die muslimischen Dörfer sind ja relativ, die jüdischen Orte und die muslimischen getrennt.
Also zusätzlich zu alles, was es jetzt schon erwähnt wurde, ist es gut, was nicht erwähnt ist, dann ist ja die Schwerpunkte. Meine Studium sind dann auch die Thematik der Interreligiosität, aber ja auch ein Schwerpunkt, die dann auch so beschäftigt sich dann auch zum Beispiel mit dem schiitischen Islam und so. Aber dieses Studium und dann nochmal viel mit der eigenen Identität dann zu tun. Also die im Vergleich zu vielen anderen. Keine Berührungsängste, in keinem Fall. So meine Nachbarn, meine tolle Freunde, meine beste Freunde, alles ist dann so gemischt. Vom katholisch-christlich zu maronische Christen, also quasi die einzige Minderheit im Nahen Osten, so Maroniten-Christen sind dann auch in meinem Dorf. Es ist dann eine wilde Mischung. Und es funktioniert und der Kontakt war so immer vom Kind an und sehr bereichernd. Also das ist eher ziemlich positiv.
Um mal so einen Eindruck zu haben, wie groß ist denn die Zahl der Menschen, die da lebt und ungefähr Muslime und Drusen und so weiter, wie ist da so?
Es ist immer noch mehrheitlich drusisch dominiert, aber es ist eine steigende Zahl, also die christliche Minderheit ist ja quasi Mitbegründer, die sind ja von sehr alter christliche Community im Dorf zugezogene, also muslimische sind dann auch ein bisschen viel mehr geworden, aber es ist mehrheitlich drusisch dominiert, das heißt 60-40 momentan, aber ich weiß es nicht so genaue Zahlen so der einzelnen Gruppen.
Aber so insgesamt, wie viele Menschen leben da?
Über den 11.000 momentan.
Die Drusen haben ja verschiedene Hintergründe. Also zum Beispiel gibt es syrische Drusen und israelische. Also du bist in Israel geboren, aber deine Eltern sind die zugewandert. Und wie ist so überhaupt das drusische Befinden in den Orten, wo sie sich befinden? Wir hatten darüber schon vorher gesprochen.
Also zugewandert sind meine Eltern da nicht, meine Familie nicht so. Also quasi diese Kontinuität gab es ja immer in dem Land. Mhm. Also ich kann persönlich quasi die Familienlinie bis so, also ursprünglich gab es auch einen Film darüber, über der Ursprung Jesus. Also wir sind schon immer dort gewesen. Mhm. Auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer dort.
Genau, und die, die immer dort waren an dieser Stelle, haben sich jetzt sozusagen für Israel als Staatsbürger oder als Menschen, die in Israel leben, mit diesem Land verbunden. Und was ist mit denen, die aus Syrien stammen und in Syrien leben? Ist da jetzt ein Konflikt innerhalb der drusischen Gemeinschaft?
Ein Konflikt ist es nicht. Es gibt sogar historische Dokumente, die beweisen, die ich dann auch selber recherchiert dann habe in Archiven, mittlerweile auch in DC, also in den Staaten, sowie auch hier in Deutschland, die belegen, dass die drusische Führung schon vor der Gründung des Staates Israel sich für das Präsenz und für das jüdische Leben vor der Gründung des Staates Israel dann auch entschieden dann haben, eher aufgrund dann auch verschiedene Interpretationen dann sozusagen der drusische Lehre. Also der drusische Situation in Israel, also die Drusen Israel, natürlich haben eine ganz enge Verbundenheit zum den Israelis. Wir sind die Israelis und so ist dann dieser Unterschied ist nicht vorhanden. Natürlich es gibt dann die Verständnis dafür, dass es Israel jüdisch ist und nicht unbedingt dafür, dass man wenn immer über Israel redet über der Vielfalt, die dann in Israel herrscht. Also wenige Menschen wissen über die Drusen. Über die Drusen in Syrien, deren Situation ist eine ganz andere. Also da möchte ich jetzt nicht die beiden Staaten vergleichen, aber dort herrscht nicht unbedingt eine religiöse und eine Religionsfreiheit wie in Israel.
Und ich habe jetzt noch immer nicht ganz verstanden, ist Druse ein Volk, eine Religion, ein Glaube? Hat das was mit den Muslimen zu tun? Vielleicht kannst du das noch ein klein bisschen auseinander definieren.
Ein kleines bisschen wird es dann wahrscheinlich schwierig. Aber wenn wir jetzt nochmal zu das, was es über den Drusen gesagt wird, ist es natürlich, da gibt es ein Narrativ, da gibt es eine gewisse historische Untersuchungen, da gibt es dann auch quasi den Orientalisten, die dann über den Drusen geschrieben dann haben und natürlich dann immer so von einer ganz anderen Brille, als wie die Drusen selber über sich reden. Und dazu möchte ich mich einschränken. Ich möchte jetzt nicht da erklären, was es über den Drusen gesagt wurde, sondern unser Selbstbild. Und wir sind in diesem Zusammenhang, wir haben Einflüsse vom Islam, ja. Aber theologisch gesehen, wir haben einen großen Unterschied zu den Definitionen, ja, der Verbundenheit zu Gesetze und zum Land, sowie auch in der Interpretation. Aber wir haben auch eine Verbindung zum Judentum, die viel älter ist dann die Verbindung zum Islam. Und die hat ja auch zum Beispiel in diesem Zusammenhang von die Frau von Moshe, Zipporah, und ihre Vater, und das ist Jethro. Und da ist die Verbindung eine ganz andere. Und wir haben dann auch eine Verbindung im Christentum, in die christliche Lehre. Wir haben eine Verbindung zum Islam, weil wir sind ja auch eigentlich als kleine Gruppe immer zwischen den Religionen gewesen. Und das halte ich dann für ein bisschen dann auch eine Fehler. Das ist so eine Brille des Westens. So, es gibt dann drei Religionen dort. Und da kamen die Minderheiten kaum irgendwie dann zur Erwähnung.
Aber wie darf ich mir das vorstellen? Ist das eine Buchreligion? Ist das mehr eine, die sich Traditionen überliefert und geht man in ein Haus, um zu beten, oder sitzt man zu Hause zusammen? Also wie leben Drusen jetzt ihre Tradition?
Es ist auch ein Buchreligion, obwohl das Buch ist ja auch, schränkt sich dann auch ganz, ganz auf den religiösen Menschen, also dann, es gibt eine klare Aufteilung. Die Menschen, die sich wählen, diesen Weg zu gehen der Religiosität, die sind auch, die schränken sich sehr stark von den Weltgeschehen und so von politischen Zusammenhängen. Das heißt, sie leben dann eher für den Religion und das ist dann ein Weg, sie wählen. Und der ist frei zu wählen, ob es jetzt Mann oder Frau. Kommen wir vielleicht auch dazu, mal ein paar Worte zu sagen, weil es ist ziemlich interessant. Aber die drusische Tradition ist auch, die drusische Lehre ist auch eine geheime Lehre. Und da streiten sich die Köpfe, was das bedeutet und wie ist das? Vielleicht zwei Worte dazu. Um ein bisschen vieles, was das gesagt wurde, dann auch ein bisschen zu entlarven und dann entgegenzuwirken. Wir sind keine Sekte und wir haben keine sektenhafte sozusagen Gebete und alles, was damit zu tun ist, ist eigentlich Form des Gebet ist bei uns sehr individuell. Es heißt, die drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, setzen viel Wert auf den Gemeinschafts, sozusagen der Gebet als Gemeinschaft. Jetzt in der drusischen Lehre ist die Verbindung zwischen der Gott und den Erschaffenen, sozusagen die Menschheit, ist per se und auch kann alle Religionen das nicht unbedingt klar definieren. Das ist eine geheimnisvolle Beziehung. Und so ist dann das Wort geheim, ist dann nicht, dass die jetzt dann alles, was da drin ist, geheim, sondern diese Verbindung zwischen Mensch und der Schöpfer ist eine geheimnisvolle Verbindung. Und die ist individuell. Das heißt, in drusischen Traditionen ist der Gebet eine individuelle Zuwendung den einzelnen Mensch an Gott. Und natürlich, die beinhaltet ziemlich viele Sachen, die dann andere Religionen genauso. Aber es ist keine Verpflichtung zu beten in der Gruppe. Als erstes. Dann gibt es keine Verpflichtung zu beten in einem bestimmten Ort. So wie die Synagoge ist, nicht wie es im Christentum das Haus Gottes, ja, ist dann so auch diese Tradition, das ist kein bestimmter Ort, der dann besonders ist, wo Gott ganz besonders zuhört. Also deswegen dieser Bezug zu Jerusalem zum Beispiel haben wir nicht. Also wir glauben, dass es Jerusalem ist der Ort, nicht dann nach außen ist, sondern der Ort nach innen. Sondern das ist dann diese Besinnung, dieses so Verbindung in dem, dass man reflektiert nach innen und nicht unbedingt jetzt geografisch zum einen bestimmten Ort sich wendet. Und das kam für viele in der Zeit als sektariell, als ja so auch geheimnisvoll und so und alles. Aber eine drusische Tradition ist nicht geheim, ist ja alles da. Alles da.
Also ihr könnt auch interreligiös heiraten.
Ich glaube, dieses Thema ist ja auch schwierig. Also zum Beispiel, was mich angeht, meine Entscheidung ist ja klar innerhalb der drusischen Tradition, dass ich dann andere Wege gegangen bin, wie zum Beispiel Moses Mendelssohn anderen Wege gegangen ist. Ich würde jetzt mich dann nicht im Gleichstellen bei Moses Mendelssohn, aber den Bruch mit einem gewissen Tradition, die Frage ist die Erklärung sozusagen, wie man selbst sich versteht und wie man sich selbst definiert und wie man seine eigene Identität definiert. Und dieses Heiraten außerhalb der Religion ist dann ein Merkmal, ganz besonders für eine Minderheit, die dann viele Bedrohungen von außen ausgesetzt war oder ist. Und so ist dann diese Community, dieses Sinn nach innen zur Verbundenheit und sich nicht quasi nach außen auszudehnen, hat das Drusentum in den Nahen Osten auch beschützt. Das heißt, wenn man jetzt viel lernen will über wie sich Minderheiten innerhalb so einem komplexen, sehr umstrittenen Kontext ihre Tradition ihrer Lebensartenweise aufbewahren müssen, dann ist es ja klar, dieses soziale Schritt nach innen eher viel einzuschränken. So war es dann auch im Juden, also orthodoxer Judentum, so ist es auch immer noch bei anderen Minderheiten. Ich denke, mittlerweile ist das schon, wir sind im 21. Jahrhundert und
löst sich ein bisschen auf. Aber ich muss jetzt noch mal eins zusammenfassen. Also die Drusen sind sozusagen ein Volk mit einer eigenen Religion, beides. Und sie sind sozusagen die älteste Gruppe innerhalb der drei Weltreligionen. Und das ist deshalb interessant, weil es eben nicht nur ein Glaube sein kann in diesem Fall, sondern eben ein Volk ist.
Ja, also wenn man es
so vergleichbar mit den Jesiden, mit den Juden, weil Christentum ist ja was anderes. Also das ist wirklich nur ein Glaube, der sich eben weit verbreitet hat. Und beim Islam ist es ja ähnlich. Ja. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Also Israel, in Israel zu leben, ist ja hat bestimmt Vor- und Nachteile. für Drusen und für andere Minderheiten. Die muslimischen Araber müssen nicht zum Militär. Die Drusen, weiß ich nicht, ob sie müssen, aber sie wollen. Das ist etwas, was
also per Gesetz müssen die Drusen dann auch.
Doch, ja. Ja,
per Gesetz. Das ist 1956.
Ah ja.
Vielleicht 54 oder ich glaube 56, aber da muss man es ein bisschen den Faktencheck machen.
Okay, aber da das ist jetzt nicht so der Punkt, sondern die Frage ist ja, die arabischen Israelis können deshalb einen Teil der Gesellschaft nicht an dem nicht teilnehmen, weil das Militär ein so zentrales Thema in Israel ist. Das heißt, die Drusen kommen dadurch in der Integration besser voran. Und du als junger Mann warst beim Militär.
Ja, also ich muss dann ein bisschen mal jetzt noch, nicht, es ist kein Widerspruch, sondern also von meiner Perspektive, wie ist das? Ich bin nicht außerhalb des Landes, mich braucht man nicht zu integrieren. Also es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, so ein Teil davon zu sein, weil es ist auch mein Land. Und so ist dann meine Sichtweise. Das heißt, ja klar, dieses Prozess, ja, das Zusammenschweißen, so in Zusammenkommen, in der israelischen Gesellschaft, da sind die Drusen sehr vielleicht etwas fortschrittlicher vorangekommen als Beispiel. Mittlerweile ist es auch eine sehr positive Sache, das ist dann eigentlich für die eigene Identität. Es ist aber auch zwischen den Stühlen dann auch zu sein, weil einerseits ist es Israel auch geprägt dann auch von diesen quasi zentralen Themen Juden und Muslime und dann man fällt dann immer zwischen den Stühlen, also eigentlich als jetzt hier als Individuelle, weil man wird ja immer diese Frage gestellt, so ich weiß nicht mal, erinnert mich an das erste Mal sozusagen in Deutschland, hat mir ja auch mal die Frage gestellt, na, bist du ein Waffenschießer oder Steinewerfer?
Ja? Okay.
Also das sind so Sachen, wo man denkt, ah, das ist hier diese Perspektive über Israel und so. Also ich bin ein Stolzer, sozusagen zu meiner Zugehörigkeit. Die gibt's dann für mich eine ganz, ganz viel Anker, ganz viel sozusagen Verständnis über das Ort. Ich habe mich während meiner Armeezeit auch für bestimmte Sachen dann auch mal interessiert und für bestimmte Sachen dann auch eine klare Position gehabt. Mittlerweile ist ja so, dass es heutzutage ist das nicht unbedingt jetzt eine leichte Sache. Also einerseits ist Israel hat sich dann bewegt auch. Ja. Es gibt dann verschiedene Erklärungen dafür. Eine davon diese Erklärung oder Israel hat sich bewegt zur Definition zum ein jüdischer Staat. Und dann, was bedeutet das für ihre eigene Minderheit? Ja, und da gab es auch den nationalen Gesetz. Und der ist ja klar, da gibt es eine gewisse Richtung zu das Land, die verstehe ich, die habe ich nicht unbedingt jetzt dann eigentlich einen Widerspruch in dem Sinne. Aber dann ist die Frage für mich sozusagen, wie ist die Verhältnisse zwischen Mehrheit und Minderheit? Und da ist der Balance außer Gewicht geraten. Da mussten dann die Mehrheit in Israel, und das sind nämlich die Juden und Juden in Israel, definieren, wie sie dann eigentlich ihre Beziehungen dann zu Menschen wie ich, ja, die dann immer eigentlich so historisch, so wie religiös, wie eigentlich immer zum Thema jüdisches Leben dafür gestanden und sogar dann auch leider in brutaler Art und Weise dann auch nochmal einen Höhenpreis dafür immer noch bis heute zahlen. Auf der anderen Seite ist dann auch so mal dieses Pol, dieses sozusagen daran ranzuziehen, sozusagen die Drusen sind ja auch Araber, ja. Und dann gibt's dann dieses Sichtweise so palästinensisch, ja, dann auch die dann sagt, ja, also da wird auch noch mal an Definition damit auch mit viel Propaganda gearbeitet. Also das heißt, man ist dazwischen, ja, und dann das für mich ist das keine gute Position.
Ich hab da noch eine Frage dazu. Ich glaube, dass bei dieser Schaffung dieses Nationalgesetzes nicht unbedingt an Drusen gedacht wurde. Ich glaube, das war nachher, als das dann diskutiert wurde, auch ein Punkt, wo viele, die da nicht drüber dran gedacht hatten, gesagt haben, nee, also die Drusen haben wir gar nicht gemeint. Aber jetzt ist noch die Frage, auf jeden Fall haben alle Menschen, die in Israel leben, doch den Pass, die Staatsbürgerschaft. Oder ist das anders?
Drusen haben eine israelische Staatsbürgerschaft. Da ist dann nicht unbedingt jetzt der nationale Gesetz ändert jetzt dieser Status dann nicht. Und eigentlich, es ist schon eine ganz besondere Sache. Also wenn ich dann so argumentiere als jetzt Nicht-Druse, ja, und sage ich mir, okay, also ich habe jüdische Kollegen und Kolleginnen und jüdische Freunde und Freundinnen, die dann in USA leben oder in Deutschland leben. Wie würden Sie dann reagieren, wenn Deutschland sagt, Moment mal, wir haben eine christliche Tradition in Deutschland und wir wollen, dass Deutschland ihre christliche Tradition sozusagen per Gesetz dann auch definiert. Und das heißt, diejenigen, die dann nicht christlich sind, ja, die sind ja willkommen bei uns, aber der Definition der Zugehörigkeit zur Staat wird religiös definiert.
Herr Samuel, es ist so. Das ist hier so. In Deutschland ist das so.
Nein, das ist nicht so. In Deutschland ist es nicht so.
Wir haben die christlichen Feiertage. Das sind die.
Ja, aber es gibt in Deutschland eigentlich ein Grundgesetz. Und es gibt dann in Deutschland eine Verfassung. Und in Israel gibt es keine Verfassung. Und in Israel gibt es keine, in diesem Sinne kein Grundgesetz. Die Verschiebung dieser Gesetze könnte dann auch beinhalten, dass ich plötzlich sozusagen mit meinem Hintergrund, ich soll jetzt meinen Großvater erstmal erklären, der selber ein britischer Soldat war und gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat und im Gefängnis war, sozusagen, Moment mal, jetzt ist dann dein Land und da, wo du dann geboren bist und deine eigene Tradition ist jetzt nicht so unbedingt gleich gesehen wird. Das heißt, das ist erstmal nicht dasselbe. Außerdem, das ist nicht ein drusisches Problem. Das ist ein innerjüdischer Problem, wie ich das sehe. Und so ist dann diese Thematik der jüdischen Identität, der Definition der jüdischen Identität, wie sich das Judentum sich dann eigentlich definiert, das wiederum beeinflusst dann diese Situation und das Leben in Israel. Und natürlich innerhalb des Judentums gibt es dann auch eine Gruppierung innerhalb des Judentums, die dann für mich, für mein Verständnis, mein Israel gekidnappt hat. Ja?
Da sind wir uns einig.
Also mein Israel bisher so nimmt in eine Richtung, die ich dann in keiner Weise nicht mal verteidigen kann. Oder dazu.
Also wir reden jetzt von den Orthodoxen, von den streng religiösen und von den rechtsnationalen.
Die sind für mich gefährlich.
Genau.
Die sind aber gefährlich an der ersten Stelle, ja, vor Juden und Juden.
Ja.
Und deswegen diese Situation der nationalen Gesetz. Ich sage auch alle, Moment mal, also wir wollen nicht, dass es jetzt hier an Israelstan entsteht. Ja, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass der Halacha so, und eine bestimmte Interpretation, nicht die ganze Halacha, weil der Halacha ist eine ganz schöne Sache. Ja?
Da weißt du sehr viel darüber. Das ist
unglaublich ein toller, komplexer Rechtssystem, den ich dann einzigartig finde in der Geschichte, in der Kulturgeschichte und der Menschheit. Aber darum geht's dann nicht. Das heißt, es herrscht eine bestimmte eine Interpretation, eine religiöse Gesetze, die so eine politische Macht geworden innerhalb Israel. Und das ist dann auch eigentlich der Resultat der Rechtsdruck in Israel.
Ich muss jetzt dazu noch was sagen. Als der Staat gegründet wurde, hat er festgelegt, dass jede Religion für sich selbst zuständig ist. Das heißt, es ist eigentlich wesentlich freier als hier in Deutschland oder Europa. Ja. Nun ist aber das Problem, das, wie du sagst, das ist ja alles ganz neu. Das sind ja alles Bewegungen seit den letzten 5 bis 10 Jahren.
Genau.
Bisher war es sogar eher ein Problem, weil es gibt eben zum Beispiel keine staatliche Ehe, sondern die wird eben immer in den einzelnen Religionsgruppen. Die haben damals bei der Staatsgründung gesagt, das machen die Religionsgruppen unter sich, das ist die Freiheit, die wir ihnen bieten. Das dürfen die Baha'i unter sich machen, das dürfen die Drusen unter sich machen. Das Problem ist, was ist, wenn zwei heiraten wollen, die aus verschiedenen Religionen sind? Also hat man sich da ein bisschen das Problem selber gebacken. Heute versuchen Sie mit dieser Art von Gesetzen etwas zu ändern, aber offensichtlich in die falsche Richtung. Das wird sich wahrscheinlich in einer neuen Regierung nochmal verändern, hoffe ich.
Ich glaube, das ist der Zug ist schon...
Wirklich?
Ja, ich glaube wirklich, das ist dann schon zu spät. Das ist nicht so einfach, das zu erklären. Und natürlich, vielleicht merkt man das auch. Bei mir persönlich, das hinterlässt einen unangenehmen, sozusagen, jetzt Vakuum, der dann hier entsteht. Aber meine Hoffnung ist gerade, dass ich Israel und die Menschen in Israel schon tief kenne. Und ich glaube nicht, dass die Israelis und die Israelin, so alle Israelis, dass sie denen auch gefallen würden. Und der Beweis dafür, vor dem 7. Oktober gingen Menschen auf der Straße wie kein anderen Ort auf der Welt. Ja, würde dann sowas in Frankreich passieren, dann würde jeden Tag ein Toter geben oder mehr. Also deswegen, ich habe viel Glauben in die israelische Gesellschaft. Nur die Frage, die für mich ist, die muss eigentlich jetzt innerhalb Israel dann diskutiert werden. Und ich glaube, die Mehrheit der Israelis weiß jetzt auch genau, was das bedeutet, diese weitere Verschärfung in diese Richtung, was sie beinhalten würden für alle anderen Menschen, die dann quasi der Gründung des Staates Israel bewahren wollen, mit der Essenz mit der Aspiration dieser Gründung dann auch nochmal auch aufrecht zu erhalten. Ich bin ein Verfechter von dieser Aspiration, von dieser Israel, aber wir sind längst nicht mehr innerhalb des Zionismus bei Martin Buber, ja, und der Frankfurter Schule. Wir sind ganz woanders heute und das ist eine innerjüdische Angelegenheit. Und nicht meine.
Aber ist das vielleicht auch ein Resultat des fortwährenden Bedrohungszustandes von außen und innerhalb der israelischen Bevölkerung? Immerhin sind 20% andere Religionen, also die Mehrheit, 1,2 Millionen oder sogar fast 2 Millionen Menschen sind muslimischen Glaubens. Dann gibt es Christen, Drusen, wie gesagt, Baha'i, viele andere, diese Zerrissenheit innerhalb der Gesellschaft, weil eben aus irgendeinem Grunde das nicht passiert, was eben in Amerika passiert ist, dass sich jeder gleich fühlt, liegt vielleicht an der Verfassung oder wie würdest du sagen, ist heute die Stimmung innerhalb der Gruppen, die du kennst in Israel?
Wenn man in Israel lebt, dann ist dieses existenzielle Angst ist keine Theorie. Das heißt, selbst jetzt, als Netanyahu vor dem Kongress sozusagen vor seine Rede gehalten hat, und dann nahm er mit sich einen muslimischen Soldat. Heutzutage in Israel, in der israelischen Armee, gibt es mehr Muslime als Drusen. Das ist ein Fakt. Dann kann man mich dann auch nochmal diesen Fakt nochmal ein bisschen überprüfen. Die Frage ist dann so, der Israel, in Israel zu leben, ich glaube, der Mehrheit der Menschen, die in Israel leben, verstehen, was bedeutet, nicht einen Zusammenhang, nicht ein Zusammenleben zu führen, eine Art so machiavellistischer Separatismus, der endet dann eher in eine Zerstörung. Und in Israel weiß man ganz genau das, was man nicht will. Deswegen die Sensibilität in Israel dafür ist eine andere. Und ich glaube, die Menschen in Israel verstehen wegen dieser ständigen Drohungen, was ist der Abgrund. Und die gucken in den Abgrund. Und der 7. Oktober war ein Spiegelbild dieser Abgrund. Ja? Das heißt, der Interreligiosität oder diese Verbindung ist keine Schmückidee, die jetzt wie Berlin sich schmückt hier mit einem House of One zum Beispiel, ja. Und unsere moderne Gesellschaften würden sich in diese Richtung dann auch noch entwickeln müssen. Das heißt, gerade was ist der Modell Israel, ja? Der Erfolg dieses Modells könnte wirklich ein Exportschlager für Europa gerade sein. Wenn ich jetzt hier auf den europäischen Kontinent gucke. Aber man muss auch verstehen, es gibt in dieser Welt eine gewisse Radikalisierung. Und diese Radikalisierung, die jetzt dann auch betrifft, nicht nur jetzt im Islam, es betrifft vielen anderen, betrifft dann auch Christen, die sich radikalisieren. So, Neuseeland, ein Attentat, Muslime, also christlich radikalisierter Mensch. In Israel gibt es dann auch selbst innerhalb des Judentums gibt es auch eine Radikalisierung. Mhm. Jetzt, wenn man jetzt verstehen will als einen Prozess, ohne das gleichzustellen, das ist ja auch bei der Gleichstellung an sich sehr problematisch. Aber die Umgebung um Israel hat sich auch völlig enorm verändert. Also die, okay, man hatte keinen Frieden mit Syrien, ja, aber Syrien war ein stabiler Staat. Es ist eine kollabierende sozusagen System. Es sind Failed States. Libanon, ja, innerhalb Libanon gibt es dann noch eine Terrororganisation, die dann den Libanesen selbst dann eigentlich eine Bedrohung für die Libanesen selbst. Das heißt, die Umgebung Israel ist nicht gerade die Umgebung Deutschland. Ja.
Und glaubst du,
der Schweiz ist kein Land an die Grenze in Israel.
Also. Ist denn, glaubst du, die Kriegsgefahr jetzt real? Oder, also, weil einige glauben, der Iran wird nur ein bisschen mit den Waffen rattern, aber nicht wirklich was tun. Aber im Endeffekt ist der Iran derjenige, der all diese Länder destabilisiert. Das ist ja das Ziel. Die Mullahs wollen eigentlich eine große persische Übermacht werden und haben daher ihre Proxys überall installiert. Die Frage ist jetzt, erstens, siehst du diese Kriegsgefahr real? Und zum anderen, du hast ja als letztes, das ist jetzt 2 Wochen her, diesen schrecklichen Angriff auf die drusischen Kinder mitempfunden, denke ich. Und wie ist das innerhalb des Landes? Also sind jetzt die Drusen in der Form Kritiker Israels oder sehen sie schon auch dieses Riesenproblem mit der Hisbollah? Und wie glaubst du, dass sich diese Bevölkerung, die so verschieden ist, dieser Gefahr stellt, also der Gefahr von innen, dass die gegeneinander innerhalb der Bevölkerung arbeiten, aber auch dieser Gefahr von außen?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich muss dann kurz mal einen Schluck Wasser
nehmen. Ja, mach mal, ich auch. Ich weiß, also der eine Teil der Frage ist, wie sieht man die Kriegsgefahr und zum anderen diese Zerrissenheit der
Bevölkerung? Ich finde es so spannend und ich finde es genau die richtige dann auch Frage. Und ich möchte das ein bisschen aufteilen. Also als Sicherheitsexperte und als Experte für schiitischen Islam und in dem Fall auch eine zusätzliche Sache, dass ich ein Experte für den Iran bin. An die erste Stelle, Iran ist eine Gefahr. Wer das nicht erkennt, dann versteht er dann eigentlich den Nahen Osten nicht so ganz grundsätzlich. Also an die erste Stelle ist, Iran muss definiert als eine Gefahr werden. Also das ist, ich glaube, da sind wir dann noch nicht. Das ist auch ein Teil, ja, diese Interpretationen, die dazu gibt. Ich glaube, gibt es dann noch viele Länder, die dann den Iran immer noch die Hoffnung haben, dass der Iran sich verändert. Aber dafür reicht dann unsere Zeit nicht, das auch nochmal zu erklären, warum es ist unmöglich. Denn Israel gerät gerade in eine Situation, wo Israel ein Teil der Außenpolitik in den USA, sowie auch in den Iran, nicht unbedingt jetzt ein Teil der Außenpolitik Russland, aber wir reden von verschiedenen Welt, sozusagen Mächte, der russischen sowie auch den amerikanischen. Ich möchte jetzt mich konzentrieren auf das, was der amerikanische sozusagen Weltanschauung ist. Und der Außenpolitik oder der Politik im Nahen Osten, die ist ja nicht unbedingt eine Politik, die dann an der Minderheit orientierte Politik. Also das heißt, die Minderheitsgruppen spielen dann weniger Rolle, in deren Verständnis der Amerikaner zu den Nahen Osten. Das heißt, wenn sie dann über den Islam, dann ihre Trumpfkarte ist immer noch der sunnitische Islam. Die Russen sind viel komplexer und vielleicht in diesem Zusammenhang ein bisschen schlauer. Und so ist der schiitische Islam eigentlich im Nahen Osten eine Verbündete zu machen, sozusagen, von den russischen Anstrebungen oder Interessen. Und Iran nach dem Krieg, sozusagen den Irakkrieg, der zweite okay. Irakkrieg sozusagen, ist der Gewinner sozusagen von diesem Krieg. Also in allen Maßen, dann ist er eigentlich ein strategischer Gewinner. Und das ist ein Fehler, eine Fehlinterpretation, ein Fehler von den Militärpolitik sozusagen der USA in der Region. Dazu seitdem der Iran hat eine bestimmte Richtung und eine bestimmte sozusagen dogmatische Sache und die ist in zwei Prämissen immer kontinuierlich immer das gleiche gewesen. Al-Mautuli Israel, Al-Mautuli Amerika. Der große sozusagen, der kleine Bruder, der große Satan ist Israel. Und in diesem Zusammenhang seitdem mit diesem Hass sozusagen, wenn man es auch so jetzt historisch sehen, hat den Iran eigentlich eine steigende Kurve. Eigentlich, die sind in einer Volkskurve. Ja, sie haben den Irak dazu gewonnen. Die haben den Jemen dazu gewonnen. Die haben Libanon. Und jetzt dann Syrien.
Also du sagst, der Antisemitismus hat das alles unterstützt?
Antisemitismus ist der Motor hier in diesem Zusammenhang. Deswegen, man kann ja auch Israel vielleicht mögen oder nicht mögen, kann man ja über diese Situation im Nahen Osten und die Strategien dann zustimmen oder nicht zustimmen. Der Iran ist steigende Macht im Nahen Osten und das ist mit Hilfe von zwei anderen Mächten, Russland und China. Der Iran ist aber ist ein unstabiler Land. Also die Farsis, also die Perser, sind selbst eine Minderheit innerhalb des Iran. Also wenn man jetzt den Iran nach ethnischen Gruppen dann so definieren würde, dann sind die bilden nicht die Mehrheit, ja, die Perser, sondern sind eine Minderheit. So wie in Syrien, sondern die Alawiten sind ja keine Mehrheit, sind ja die Minderheit.
Aber die Mullahs, sind das Perser?
Ja, also die Mullahs, da streiten wir dann auch darüber. Aber so die Mullah-Regierung ist ja eine Repräsentant einer Gruppe, die dann nicht die Mehrheit, so die nicht die Mehrheit der Iraner.
Nee. 25%.
Ja, 25.
Also ist die Zahl, die ich gehört habe.
Ja, also das heißt, wenn man den Iran betrachten möchte, das ist eine kleine Gruppe, die dann eigentlich das Land in eigenen Terror sozusagen versetzt dann hat und das Land auch übernommen dann hat. Und das ist ein unlegitimer quasi Methoden und Sachen, die dann auf die brutalste Art und Weise ihre eigenen Leute umbringt. Jetzt, was ist das mit den Drosen zu tun? Also ein bisschen so zurück zu das, was passiert. Der Tat, der Mord an sich. In Iran versucht er ständig Einfluss auf die Minderheiten eigentlich, ja, Einfluss zu nehmen. Als sozusagen die Minderheiten den Bären Umarmung zu schenken. So, wir unterstützen euch. So, gegen wen? Gegen die sunnitische Welt. Und jetzt, diese Strategie hat Erfolg. Hat Erfolg in Jemen zum Beispiel, bei den Houthis. Ja, hat Erfolg in allen diesen Ländern. Wo sie keinen Erfolg haben, ist in Syrien. Also bei den Drusen. Also die Iraner versuchen ständig, die Drusen dann eigentlich dafür auf ihre Seite zu gewinnen. Und da sind die Drusen dann eigentlich die einzige Minderheit, sage ich mal jetzt außerhalb Israel, die sich nicht sozusagen auf diesen Hassjuden gegenüber eingegangen ist. Und das muss auch honoriert werden, das muss man auch nochmal sehen können. Das heißt, die iranische Einfluss auf die Grenze Israel in den, über den Golan, und jetzt rede ich nicht von den Libanon, sondern von Syrien, da findet ein ständiger, brutaler, sozusagen auch großer finanzieller Druck, die versuchen Land zu kaufen, die versuchen die Leute zu vertreiben sozusagen, und die Drusen sollen dort zum ersten Mal in ihrer eigenen Geschichte, das ist Drusen als Flüchtlinge, und das ist dann auch das Land Deutschland. Es gibt einen Bezug zu Deutschland vielleicht, um diesen Kreis abzuschließen, das mal zu erklären. Das heißt, die Drusen Kollektiven im Nahen Osten sind, die machen nicht bei diesem Spiel mit. Jetzt kommen wir auf den Golan zu reden. Und da ihre Zuschauer und die jetzt diesen Interview oder diese Stimme hören, Israel wurde verklagt auf gegen so Völkermord, ja. Wer mich dann hört, ich möchte den Iran und Libanon verklagen auf Völkermord.
Ich bin dabei.
Ja. Und das ist nämlich dann auch auf die Existenz einer der ältesten Minderheiten im Nahen Ost, eine Ethnical Cleansing, Vertreibung vom Land, alle Methoden der Vertreibung, alle Methoden der Dominanz, der militärischen Dominanz, dann auch die militärische Dominanz, alles, was damit zu tun dann hat, verübt gerade in Iran, auf die Grenze Israel, da wo die Drusen geografisch sich befinden. Das heißt, alle Studien zur Prävention von Genozid sind ja da. Also der Genozid an sich, selbst bei den Genozid den Jesiden, habe ich als Forscher gearbeitet. Schon im Jahr 2012 stand es dann auch schon mal in den Forschungen, dass die Jesiden befinden sich in einer großen Gefahr. Wie die Ismailiten, wie der noch Aramäer, wie dann die Assyrer in diesem Gebilde. Jetzt, die Drusen haben keine Stimme. Die Drusen haben kein Lobby in Frankreich, wie die Aramäer. Die Drusen haben keine Existenz, weil die Drusen haben keine Tradition, dass Flüchtlinge, das sozusagen migrieren, woanders leben. Das heißt, das einzige Land, die für die Drusen dann etwas bewirken kann zurzeit, ist Israel. Und da bewegt sich Israel nicht so gerade, wie ich mir das wünsche. Kommt noch dazu, dieser Mord. Das ist ein gezielter Mord. Das ist nicht jetzt hier ein Unfall, wie dann Hezbollah das eigentlich behauptet. Und der Ziel dahinter ist, die Drusen anzustacheln gegen Israel und gegen die Juden. Und wir sind schlau genug, um da nicht mitzumachen. Deswegen ist das kein Zufall. Das ist eine Strategie. Wer kennt die Strategie Iran und die Strategie diesen Regime und die Strategie den Hezbollah? Es war ein Versuch für die. Und in diesem Versuch dann dabei, dass es 12 Kinder dann auch nochmal getötet werden und noch 30 andere, die dann auch ein Bein und Hand und alles Mögliche so in diesem Brutalität verloren dann haben, sind eine Minderheit, die versucht immer Brücken zu schlagen, um Frieden zu haben. Und ich finde es eine schreckliche Symbolik dieser Zahl, 12 Kinder, 12 Stämme Israel. Wir sind eine davon, sozusagen laut unserer eigenen Erzählung. Wir sind in dem Land verankert. Wir sind dazu. Wir gehören dazu. Und jetzt aufgrund dieser politischen, aber auch militärischen und ideologischen Hass Juden und Judinnen gegenüber, zahlen wir einen hohen Preis. Diejenigen, die dann eigentlich in diesem Zusammenhang nicht unbedingt jetzt einen Schutz dann haben. Jetzt meine Frage ist, wo sind dann die Hilfsorganisationen? Bitte, also die Südsyrien haben kaum Zugang zu Wasser, die Krankenhäuser haben keine Medikamente und alles, was so in diesem modernen Krieg in diesem Gebiet, weil es ist aber in Syrien stattfindet, und das ist nicht Israel. Das heißt, wie ist es Mahmoud Darwish, einer der größten sozusagen palästinensische Dichter, gesagt hat. Einer dem großen Glück der palästinensischen Sache, dass sie gegen Juden kämpfen. Das ist das große Glück der Palästinenser. Würden sie gegen jetzt die Jordanier oder die anderen Araber dann kämpfen, dann wäre das von keinem Interesse für die Welt, Gemeinschaft.
Danke für diese Einschätzung, weil genau das der Knackpunkt ist in der Berichterstattung über die Konflikte, die Israel alle hat. Es fehlt die Sicht auf Israel und diese Gruppe, die jetzt angegriffen wurde, ich habe keinerlei Analyse gehört wie die von dir jetzt, ja, dass es ein gezielter Angriff war. Das ist sozusagen nebensächlich. Also, dass in Israel Tote sind, ist okay, aber was ist mit Gaza, was ist mit Hisbollah, was ist, also es ist leider Gottes eine schräge Kommunikation, Berichterstattung und eine wichtige Frage, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Du bist ja in diesem innerreligiösen Dialog in Deutschland tätig. Also du arbeitest hier mit Jugendlichen, mit muslimischem Hintergrund, gleichzeitig mit jüdischen Kindern, aber auch mit Erwachsenen. Du bist zum Beispiel in Potsdam, an der Uni Potsdam, Philosophische Fakultät ist das, glaube ich, und dann in den jüdischen Studien. Das ist für mich wirklich eine interessante Konstellation. Ein drusischer Mensch aus Israel unterrichtet in Deutschland Deutsche und also wie auch immer, welchen Hintergrund sie auch immer haben, über Judentum. Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen die Brücke schlagen. Was ist genau, wie arbeitest du mit denen? Was sind deine Programme und was hat dein Hintergrund damit zu tun?
Aktuell ist es so, dass ich dann in diesem Feld eher zu einer konzeptionellen Arbeit dann mich bewegt dann habe. Das heißt, ich mache dann viel über den Dialog und die Interreligiosität dann auch eher als konzeptionell und gerade auch an diplomatischen Beziehungen. Mhm. Also habe mich ein Stück bewegt sozusagen von den Arbeit im Land zu einer Richtung, wie ist es, in der internationalen Beziehung das zu gestalten. Aber auch in der Konzept dann auch nochmal konzeptionell in eine Thematik, die wie dann auch bei Hilfsorganisationen oder bei der UNO oder bei WHO, also die Gedanke ist dann, Menschen nahe zu bringen und Brücken zu bilden, ist ja nicht neu. Nur es ist meine Überzeugung, keine Strategie zum Zusammenleben zu entwerfen, wo die Religionen miteinander kommen, stellt eine Gefahr für alle quasi Länder, für uns alle dar. Wenn wir nicht in der Lage sind, Menschen zusammenzubringen, dann sind die Gefahren dann für die ganze Menschheit sind groß. Und das drückt sich gerade aus bei einer radikalisierten Gruppe, die dann so nah an einer Atomkraft, an Atom sozusagen Bombe zu haben. Wer dann das noch nicht verstanden hat, dass die Religion als ein Motivator, als dann eine Brücke sein kann und kein Hindernis, dann versteht er ein bisschen wenig von unserer Weltgeschichte. Meine Arbeit in Deutschland ist es nicht nur jetzt auf einem, vielleicht dann auch auf eingeschränkt dann auch auf Jugendlichen, aber die ist geprägt durch die jüdische Geschichte und die deutsch-jüdische Geschichte. Und wenn man die deutsch-jüdische Geschichte speziell ganz genau sieht, dann ist sie dann relevant, weltweit relevante Geschichte. Ganz besonders für Empowerment, für Integrität, für Integration, für sich in der Gesellschaft positiv einzubringen. Das ist alles, was immer Menschen innerhalb des Judentums dann getan dann haben, ganz besonders in diesem Beispiel Deutschland.
Ich muss ganz kurz
machen. Und das ist Empowerment. Das ist Empowerment für alle, die dann vielleicht sich mit dem Judentum nicht beschäftigt dann haben.
Aber was ist mit den Jugendlichen? Zum Beispiel, wenn du sagst, du arbeitest natürlich auch in übergeordneten Institutionen, was ja sehr gut ist, weil deine Sicht eine sehr, sehr wichtige ist. Aber wenn du mit Jugendlichen zu tun hast, die ja nun die Zukunft sind, sozusagen, und vor allen Dingen heutzutage die großen Konflikte bergen, die muslimischen Kinder, die von Propaganda infiltriert sind und wirklich auch Hassgefühle entwickeln, und die jüdischen Kinder, die sich sozusagen fürchten, kriegst du da Erfolge? Hast du das Gefühl, durch deine Arbeit kommt etwas in Gang?
Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich das nicht machen. Okay. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es ein großer Unterschied. Also zum Beispiel mein Kollege und sehr geschätzter Kollege, der aktiv ist, dann wie Ahmad Mansour, das ist nicht so meine Art. Die Beschäftigung, die ich schaffe, ist dann durch eine direkte Begegnung mit dem Judentum, aber auch sehr viel mit das, was ich bezeichne als der Abbruch der Menschlichkeit und alles, was die Gesamtgeschichte der Menschheit, und das ist der Holocaust. Für mich ist das ein zentraler Punkt. Und dieser zentrale Punkt ist drückt sich dann so aus, dass ich klar den Antisemitismus begegne, aber mein Schwerpunkt bleibt ein lebendiger Judentum und ein Beispiel sozusagen zu vermitteln, dass es für die Menschen Inspiration sein kann. Und so ist, was mich inspiriert dann hat, ich glaube, würde jeder auch inspirieren. Und das ist keine jetzt einzelne Geschichte. Und ich trenne auch vehement das Thema Antisemitismus von der Erinnerungskultur zum Beispiel. Mhm. Die Beschäftigung mit dem Hass hat eine ganz andere Komponente als dann die Beschäftigung sozusagen mit der Shoah und mit Shoah-Geschichte, sondern auch wie heute. Und was ist dann, das ist ein Beispiel heute. Jetzt dazu vielleicht ein letzter Satz. Es gibt ein Buch so von Professor Dr. Susan Neiman. Innerjüdisch vielleicht dann auch eine sehr starke Stimme. Aber sie erwähnt ihre Besuch so zum Beispiel an Topografie des Terror, wie sie begegnet sozusagen Menschen mit einer Fluchtgeschichte, sitzen an einem schrecklichen Ort sozusagen. Das ist der geografische Ort, wo das reichsliche Hauptamt dann auch gewesen war. Und dort befindet sich dann eine Art Workshop zum Thema deutsche Geschichte, mit dem Schwerpunkt dann auch nochmal hier der verfolgten Gruppen innerhalb dieser Geschichte und die Nazi-Ideologie. Und sie sagt so in ihrer Formulierung, dass man viel von dieser Arbeit lernen kann. Und deswegen dann ihr Titel, das Buch von den Deutschen lernen. Das heißt, diese Geschichte, die alles, was hier geschah, darf nicht eingeschränkt sozusagen innerhalb Deutschland. Nein. Europa heute braucht Notwendigkeit, eine ganz andere Umgang mit ihrer Nationalität und Nationenbegriffe. Und die gesamte Welt kann viel davon lernen.
Du hast eine Hilfsorganisation gegründet. Der Name ist Rosana. Da würde ich gerne wissen, was genau macht Rosana? Und die andere Frage, die damit verbunden ist, ist 2018, du hast einen Preis der Bundeskanzlerin damals bekommen. Ist das verbunden mit Rosana oder mit womit ist das verbunden?
Ach so. Den Preis habe ich nicht direkt bekommen, sondern einen Preis hat den Organisationen, die ich dann damals mitgegründet dann haben, das war Israel.
Ah, Israel, okay.
Genau, und quasi der Organisation hat den Preis bekommen, aber ich war schon zu der Zeit dann nicht mehr bei der Organisation.
Aber du hast Preise bekommen. Darf ich fragen, welche? Ja. Wir müssen diese Wissenslücke schließen. Du hast auch keinen Wikipedia-Eintrag.
Nein, will ich nicht. Und dann es ist doch zu früh. Ich bin 50 und ich habe noch viel vor und viel zu wirken. In meiner Arbeit ist es vielleicht wichtiger, dann auch hinter die Kulissen zu sein an manche Stellen.
Okay. Aber Preise hast du bekommen. Die möchte ich jetzt noch wissen. Bestehe ich drauf?
vielleicht würde dann hier in Deutschland. Ich habe in Deutschland noch keine Preise bekommen.
Aber das war im Ausland, ja? Also du sprichst ja auch furchtbar viele Sprachen. Also du sprichst Hebräisch, Arabisch, Englisch, wunderbar, Deutsch, was noch?
Ich kann noch relativ gut Türkisch.
Türkisch?
Und Farsi. Wow. Und so wie auch, meine Französisch ist ein bisschen verrostet. Muss ich auffrischen. Und
gibt es Drusisch?
Nein, nein, nein. aber die Drusen zu Israel reden so eine wunderschöne Mischung aus Hebräisch und Arabisch.
Okay.
Das ist auch sehr witzig.
Ja.
Ich behaupte, das ist dann schon eine ganz besondere Mischung. So wie gerade wie Ladino und Jiddisch so,
ja, ja.
So oder Hebräisch zusammenzubringen, ja. Oder Aramäisch, dann steht schon mal was anderes. Das ist Jiddische oder so entstand das Jiddische zum Beispiel. Nee, Russisch gibt es dann nicht.
Gibt's nicht. Seit wann bist du in Deutschland?
Ja, mit Unterbrechungen kann man sagen, so jetzt sind knapp 20 Jahre.
Warum? Warum Deutschland?
Es gibt viele Gründe, warum. Deutschland ist ein wunderbares Land. Mit allen ihren Mücken, Tücken und alles, was dazu gehört. Immer noch, trotz die politischen Verschiebungen. Es ist ein Land, die dann auch sozusagen nach 45 den Reset dann auch nochmal.
Mhm.
Ja? Und das, was Deutschland heute ist, ruht auf die Lehren, was es dann Deutschland nicht sein wollte.
Mhm.
Das ist für mich sehr wichtig. Aber Deutschland zu der Zeit, wo ich dann schon mich orientiert dann habe, an ein Studium, woanders hinzugehen, mich zu bilden, war an der richtige Punkt, an der richtige Zeit da. Und da habe ich dann einen ganz einfachen Schritt bekommen. Ich komme aus einer Arbeitergruppe und da gibt es dann die ersten Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, waren dann die Gewerkschaft. Und da ich dann so als Jugendleiter bei der Gewerkschaft war, da war es dann eher so die erste Begegnung so mit Deutschland. Und dann kam ich dann eher nach Deutschland, aber mein Ziel war dann Frankreich. Ich wollte nicht in Deutschland sein oder bleiben, aber ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, rauszugehen. Und mein Ziel nach Frankreich, weil ich ganz verliebt war in der französische Sprache, nicht in der deutsche Sprache.
Ich dachte in die Frau.
In der Frau, ja, da habe ich mich auch verliebt. Habe ich mich auch verliebt.
Naja, das aber ist, jetzt sind auch, sie ja hier, jetzt bist
ja,
du hier.
Aber meine Frau ist ein Deutscher und in meine Frau habe ich mich verliebt in Heidelberg und das
siehst du.
Aber das kam ja später.
Also nach Frankreich.
Nach Frankreich und Frankreich wollte ich eigentlich ein Musiker werden, ein gescheiterter Musiker. Ich bin ein sehr schlechter Geigenspieler. Aber ich wollte dann unbedingt Geigenbau studieren und das habe ich angefangen. Und
kennst du den, der die KZ-Geigen gerettet hat? Amos, irgendwie hieß er. Ein israelischer Geigenbauer, hast du mal von ihm gehört?
Der Name sagt mir was, aber der, begegnet.
Ja, der ist auch jetzt verstorben, ja, aber er hat diese jüdischen Geigen gerettet und wieder hergestellt und so. Also das war nicht deine Inspiration, Geigen zu bauen, sondern die Musik, die Geige macht.
Ja,
okay.
Ja,
die Musik, die du hast auch eine Band gehabt, oder?
Habe ich.
Hast du sogar? Okay.
Nein, heute nicht mehr. Aber also, ich hab dann eine, ja,
so. Welche Musik war das?
Wir haben dann, wir haben da ständig versucht, so den Großen, so wie damals von den Pink Floyd.
Oh.
Heute möchte ich dann mit Pink Floyd nicht unbedingt zu tun haben. Mit Roger Waters habe ich abgeschlossen.
Ja.
Aber so als Jugendlichen, dann haben wir uns ja von den Amerikanischen dann auch Musik, von ganz viel.
Also mehr Rock.
So, Rock. Mehr Rock. Und da haben wir versucht, sozusagen den Rock in der arabischen Sprache.
Wow.
So mit einzubringen.
Mit Geige.
Mit Geigen, mit alles Möglichen, mit Durbacke, was ist dann einen arabischen Trommel sozusagen.
Ja, toll. Klingt gut.
Es hat sich nicht verkauft. Aber wir waren auch so ein bisschen hobbymäßig. Da haben wir auch viel mehr getan, weil ich glaube, wir wollten ein bisschen rebellieren.
Mhm. Wann war das?
Ja, das war vor mehr als 30 Jahren jetzt. Mhm. Und ab und zu mal trifft man sich. Und dann,
immer noch, ja?
Ja, wir treffen uns ab und zu mal.
Wir
sind jetzt alle ein bisschen über 40 und machen dann immer noch ein bisschen unsere Sachen. Es sieht so aus wie alte Männer, die jung
sein. Und ihr kennt euch vom Studium oder noch aus Israel oder aus Frankreich? Woher?
Hauptsächlich aus Israel.
Ah ja. Und die leben alle hier jetzt?
Nein. Die sind
also wenn du nach Israel kommst.
Die sind auch zerstreut, da müssen wir auch noch mal uns mal sammeln. Ja. Okay. Der eine ist in den USA, der andere ist gerade in, darf ich nicht sagen.
Also unter dem Titel Der Andere darfst du es schon sagen.
Ich darf nicht sagen, wo er ist. Wir sind international so ein bisschen und jeder hat seine Familie. Übrigens, ich bin in der Gruppe sozusagen der jüngste Vater. Sind ja alle mittlerweile, ihre Kinder sind dann über 16, über 17, manche sind jetzt auch, einer ist sogar in der Armee jetzt dann eingezogen in Israel. Ja.
Würdest du nochmal in die Armee gehen jetzt?
Es gibt dann es gibt einen Satz in Hebräisch, ja, die dann viele Leute, die gerade eingezogen, so besonders religiös, sagen, Namut velonit geis, wir werden sterben und nicht dienen. Mhm. Und Dosen sagen, wir werden dienen, auch wenn wir sterben.
Also das ist zwar ein etwas trauriges Ende, aber trotzdem ein sehr intensives. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit Mena Watch mit mir zu sprechen. Und ich hoffe für uns alle, dass deine Bildungsprogramme und deine Ansätze für Brücken bauen, dass die funktionieren werden in der Zukunft. Vielen Dank, Samuel.
Danke dir. Danke dem Männer TV. Männerwatch.
Männerwatch.
Danke, Männerwatch. Nochmal?
Eine Produktion von Männerwatch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.